ARD Sounds.
Hannelore ist erst vor ein paar Jahren in ihr Haus eingezogen. In ein neues Wohngebiet, das direkt an den Ortsrand eines kleinen Dorfes gebaut wurde. Der Ort verspricht Ruhe pur. Wenn Hannelore aus der Tür rausgeht, steht sie praktisch direkt auf einem Feld. Ein paar hundert Meter weiter sind Obstplantagen mit leckeren Süßkirschen. Aber heute wird diese Ruhe ziemlich gestört. Also setzt sich Hannelore ans Fenster und schaut raus. Und sie fängt an zu zählen. Nicht Schäfchen, die über die Wiese laufen. Hannelore zählt Laster. LKWs, die direkt an ihrem Haus vorbeibrettern. Sie zählt 10, dann zählt sie 20, dann 30, 40, 50, 60, 70. LKWs fahren an ihrem Haus vorbei an einem Tag. Und alle haben das gleiche Ziel. Ich bin Anna Duschime.
Und ich bin Katjana Gerz.
Und das hier ist Cuff Crimes exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, immer aber ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren können.
Und heute geht es um einen Ort in Sachsen, in dem der Dorfsegen richtig schief hängt, wegen eines Unternehmens, das richtig viel Dreck am Stecken hat. Wir sind in einem kleinen Dorf im Norden von Sachsen, direkt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Dieses Dorf ist wirklich klein. Es ist nämlich selbst nur ein Ortsteil von einem anderen Dorf. Mhm. Hier wohnen nur 400 Menschen.
Okay, 400, man kennt sich.
400, man kennt sich, man schätzt sich, man schläft miteinander. Rund um den Ort gibt es einige andere kleine Gemeinden und vor allem viele Obstplantagen. Und ich meine, wir sprechen ja hier oft über die Kaff-Idylle, aber dieses Dorf galt laut MDR sogar als Vorzeigedorf der DDR. Das sagt ja eigentlich schon alles, ne? Mhm. Nur etwas stört diese Idylle. Denn das Dorf ist geteilt. Auf der einen Seite gibt es die alteingesessenen DorfbewohnerInnen, die wohnen da schon seit mehreren Jahrzehnten, sind deshalb ganz gut eingebunden und integriert ins Dorfleben. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten NeubürgerInnen. So nennen die Alteingesessenen die Bewohner des Neubaugebiets am Rand des Dorfs, von dem ich am Anfang erzählt habe. Die meisten davon sind Ende der 90er Jahre hierher gezogen. Damals waren Häuser auf dem Land vergleichsweise günstig und es hat viele GroßstädterInnen hergezogen. Mhm. Die Neubürger wohnen jetzt, wie man es sich so vorstellt, vor allem in neuen, weißen Häusern. Sie sind wohl nicht so sehr integriert im Dorfleben wie die Alteingesessenen. So sagt es zumindest eine Bewohnerin der Berliner Zeitung. Du kannst es dir schon denken, sie hat da schon vor den 90ern gewohnt. Ich glaube, sich in so eine kleine, fest eingeschworene Gemeinde zu integrieren, ist auch echt nicht einfach. Also das erzählen ja viele, die aufs Dorf ziehen. Ne? Das kennt man ja. Ne? Als wir nach Neukirchen-Flüm gezogen sind, hat es auch erstmal so eine Weile gedauert. Das hatte auch ein bisschen rassistische Gründe, sind wir ehrlich. Aber auch so, ne? Ja. Auch für Weiße ist das auch so. Wichtig für unsere heutige Folge ist jedenfalls, in dem Ort gibt es zwei Fronten, die Alteingesessenen und die NeubürgerInnen. Eine von den NeubürgerInnen ist Hannelore. Ihren Namen haben wir übrigens geändert, genau wie alle anderen Namen.
Kurzer Nachtrag. Ja. Hannelore, wunderschöner Name.
Hannelore ist...
Ich finde den toll.
Hannelore, da weiß man aber auch, da weiß man, was man hat bei Hannelore.
Hannelore,
ne?
Kann aber in meinen Augen nichts Falsches machen.
Da kenne ich aber ein paar Hannelores.
Wirklich?
Ja, Hannelore, ich bin da so 50-50. Also Anfang 2000 ist Hannelore ins Dorf gezogen und mittlerweile ist sie echt genervt. Wieso fahren da die ganze Zeit so laute LKWs an ihrem Haus vorbei? Und deshalb fängt sie eines Tages eben einfach mal an, die LKWs zu zählen.
Ach, das passiert regelmäßig.
Ja, das scheint irgendwie so eine Weile zu gehen und die denkt sich so, was machen die denn
ja,
da?
Ja, natürlich.
Man könnte jetzt denken, naja, vielleicht wohnt sie ja irgendwie an der Autobahn oder so. Nee. Du musst dir vorstellen, Hannelore guckt auf eine Straße, die gerade mal breit genug ist für einen LKW. Also wenn sich da zwei begegnen, dann wird es immer so ein bisschen eng, ein bisschen knapp.
Du, soll ich jetzt? Okay, ich fahr.
Mach du. Nee.
Mach jetzt. Okay, alle mal ruhig.
Ich würde durchs Brett draufhalten. Draufhalten, hat mein Fahrlehrer immer gesagt. Passt schon. So. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil wo wollen denn diese LKWs hin? Mitten auf dem Land in Sachsen. Ich sag's dir jetzt. Diese LKWs haben alle dasselbe Ziel im Navi. Eine ganz bestimmte Firma. Die wurde Ende der 90er Jahre gegründet von einem der Alteingesessenen. Und den nennen wir jetzt mal Frank. Mhm. Er lebt schon seit Mitte der 50er Jahre hier im Ort, also richtig lange. Und hat lange in der DDR in einem Chemieunternehmen gearbeitet. Zur Wende wird er dort aber dann entlassen. Mhm. Und die Suche nach einem neuen Job ist zu der Zeit echt schwer. Die meisten Firmen sagen ihm, er sei überqualifiziert. Also plant er, sich mit seinem Geschäftspartner, nennen wir ihn jetzt mal Mike, selbstständig zu machen. Und sie haben eine ganz besondere Idee. Weil die beiden so interessiert an chemischen Prozessen sind, forschen sie an einem eigenen Verfahren, mit dem sie Giftmüll so bearbeiten wollen, dass er nicht mehr giftig ist. Eigentlich so eine Gewinneridee, ne? Ende der 90er gründen die beiden dann eine Firma, die genau dieses Verfahren anwenden will. So, Tatjana, eine kleine Aufgabe for you. Weil wir den Namen der Firma nicht nennen wollen, wollte ich dich mal fragen, wie würdest du denn so eine Firma nennen? Also eine Firma, also, die Müll mit einem chemischen Verfahren quasi ungiftig macht. Ne? Damit darfst du die Firma
also
benennen.
Also die Protagonisten heißen Frank und Mike, richtig? Frank und Mike turn shit around.
Das ist jetzt mouthful. Das ist ja ein langer, also uff, wenn man Werbematerial damit machen will, das kostet. Bin ins Frami.
Okay.
Nee,
okay.
Doch, Frami ist eigentlich cool, wegen Chemie, endet auch auf Mi.
Ja.
Aber Frami, Mike, Frank und Mike.
Frami. Aber dann gibt es noch so, wie im deutschen Film, nochmal so einen Untertext.
Ja, Frami, jetzt wird geheiratet.
Ja. Frami, dein Müll.
Unser Problem.
Dein Müll, unser Problem.
Frami, dein Müll, unser Problem. 1999 bekommt Frami, dein Müll, unser Problem, die Genehmigung vom Regierungspräsidium in Leipzig, dass sie ihr Verfahren anwenden dürfen. Nun steht dem also nichts mehr im Wege. Wir haben ja schon in unserer Folge 7 schon mal einen Deep Dive in das Giftmüll-Universum gemacht. Deswegen müsstest du eigentlich jetzt ein Profi sein. Mhm. Aber zwei, drei Sachen erzähle ich dir trotzdem noch. Normalerweise wird Giftmüll in Untertagedeponien entsorgt. Das sind oft stillgelegte Salzbergwerke oder Erzbergwerke. Die Abfälle sind dort dann hunderte Meter unter der Erde und werden so gelagert, dass nichts von den giftigen Stoffen an die Oberfläche oder ins Grundwasser kommt. Aber Frami, euer Müll, unser Problem, hat nun eben eine tolle Idee, wie das gar nicht mehr nötig ist, den Giftmüll sozusagen zu verstecken. Frank und Mike wollen Giftmüll quasi entgiften. Eine Detox-Kur.
Ja, Detox-Kur.
Für
ja.
Müll. Also ganz vereinfacht verwenden sie ein chemisches Verfahren, das Giftmüll sozusagen ungefährlich macht. Also wir reden
Ich glaube, die sprayen das einfach mit Duftspray ein.
Ist das nicht Detox? Das ist einfach ein bisschen schön zu sprühen.
I think call it a day. Call it a day.
Ja. Also wir reden hier von Abfällen wie Schlemme, Teere, zerkleinerte Leuchtstoffröhren, Bremsbelegstäube und so weiter. Also Müll, der bei der Herstellung von Glühbirnen, Haushaltsgeräten oder Autos anfällt. Und die Firma verspricht noch mehr. Oder Ex-Boyfriends. Einmal alle rein. Alle rein. Und die Firma verspricht noch mehr. Dieser ungefährlich gemachte Müll könne mit einer weiteren Methode dann sogar teilweise wieder als Baustoff nutzbar gemacht werden. Ja, also das klingt ja richtig gut, ne? Aber
zu gut.
Zu gut.
Um wahr zu sein.
Fast zu gut, um wahr zu sein, ja. Also das Business funktioniert so. Die Firmen, bei denen Giftmüll anfällt, die bringen den zur Entgiftung zu Frank und Mike. Danach wird der saubere Müll dann wieder abgeholt. Und zwar alles mit den Lastern, die dann bei Hannelore am Haus vorbeifahren. Und der nun nicht mehr giftige Müll kann dann weiter zur Mülldeponie, um da fachgerecht unter der Erde gelagert zu werden. Oder der ehemals giftige Müll kann sogar weiterverwendet werden. Frami ist nicht die einzige, aber auf jeden Fall eine der ersten Firmen, die ein solches Verfahren anwendet. Und Frank und Mike bieten die Entgiftung und Entsorgung von Müll vergleichsweise sehr billig an. Das Gelände für ihre neue Firma finden sie dann auch direkt in ihrer Heimat. Also der Firmensitz ist unser kleines Dorf, von dem ich dir eben erzählt habe. Sie starten mit entspannten 40.000 Tonnen Müll pro Jahr. Das ist schon mal gar nicht mehr so wenig. Aber in den nächsten Jahren läuft es immer besser für Frank und Mike. Und irgendwann kommen über 140.000 Tonnen Giftmüll pro Jahr in den Ort, um hier so eine kleine Detox-Kur zu machen. Und dass es so gut läuft, hat natürlich super viele Folgen für alle Beteiligten. Also zuallererst für die Firma selbst, die immer mehr Umsatz macht. Dann auch für das Dorf und die Region hier. Also Frami bietet
Steuern.
Arbeitsplätze, klar, ne? Und zahlt mehr Steuern an die Kommune, die auch irgendwie davon profitiert. Aber auch die Betreiber von den Mülldeponien freuen sich, den dann ungiftigen Baustoff für ihre Halden zu nehmen. Weil wenn der unbehandelt wäre, dürften sie ihn ja gar nicht annehmen.
Mhm.
Und die Kunden von Frank und Mike freuen sich natürlich über die Preise. Und die sprechen sich herum. Und irgendwann kommen für die Entgiftung sogar Laster aus ganz Europa. Zum Beispiel aus Italien, Belarus, Slowenien.
Oh, wow.
Die kommen dann alle. Aber nicht alle sind happy. Diese Anlage liegt wirklich nur ein paar hundert Meter außerhalb vom Ort. Also du erinnerst dich an dieses idyllische Neubaugebiet mit Feldern und Obstplantagen mit Süßkirschen und so. Und mittendrin halt tonnenweise Giftmüll. Irgendwie muss der Müll ja auch zur Anlage gebracht werden. Und das ist halt eben mit den LKWs. Und die sind nicht nur laut, sondern auch sehr schmutzig logischerweise. Also
und
der
groß.
Staub und groß und hässlich und ugh, das ist einfach, nee. Der Staub, den die Laster auf ihrem Weg zu der Müllanlage verlieren, setzt sich auch überall fest. An den Straßen, an den Wohnhäusern. Die AnwohnerInnen kommen wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig hinterher mit dem Putzen. Außerdem, und das ist ja eigentlich das Offensichtlichste, wenn man in der Nähe einer Giftmüllanlage lebt, es stinkt.
Ja.
Also immer wieder zieht so ein Geruch von Ammoniak oder anderen Chemikalien durch die Luft. Ja, so ein bisschen, wenn du in der öffentlichen Toilette reingehst.
Oh ja.
Ammoniak hat wirklich so einen stechenden, beißenden Geruch, so ein bisschen so wie Urin. Also stell dir mal vor, da wo du lebst, ist es mega laut. Ständig fahren LKWs an deinem Haus vorbei. Überall ist Dreck, den du nicht so richtig wegbekommst. Und es stinkt nach öffentlicher Toilette. Berlin am Dienstag, naja. Also von einem kleinen, schönen Dorf würde man das nun mal nicht erwarten. Und jetzt stell dir vor, du bist auch noch extra dahin gezogen
genau,
für die Idylle.
Genau, um im Land zu leben und dann hast du das.
Ein Nachbar von Hannelore erzählt in einem Zeitungsartikel zum Beispiel, dass er niemals in das Neubaugebiet gezogen wäre, wenn er gewusst hätte, dass hier Giftmüll verarbeitet
Absolut.
Wird. Und direkt bei ihm zu Hause auch die LKWs da irgendwie vorbeifahren. Aber er ist halt ein paar Jahre bevor Frank und Mike mit ihrem Business angefangen haben, dorthin gezogen. Und so geht es wohl mehreren. Deshalb tun sie sich mit Hannelore zusammen und sie werden aktiv. Mhm. Wir sind in Deutschland. Die schreiben zuallererst mal Beschwerdebriefe. Und zwar an das Umweltamt, an den Sächsischen Landtag und an das Sächsische Ministerium für Umwelt. Aber die Beschwerden laufen alle ins Leere. Die Antworten der Behörden sind immer ähnlich. Nö, hier passt alles, hier hat alles seine Ordnung. Das Umweltministerium schreibt zum Beispiel, dass das Unternehmen regelmäßig überwacht und überprüft werde. Es scheint also alles in Ordnung zu sein. Aber das ändert natürlich nichts an der Belastung für die AnwohnerInnen.
Aber ich würde mir auch wünschen, dass es in Deutschland Gesetze gibt, dass die sagen, es muss so und so viel entfernt sein von Wohngeblöcken.
Das ist doch bestimmt eigentlich.
Müsste es doch, wirklich. Also meine lieben Damen und Herren, das geht doch nicht.
Wir beschweren sich zwei. Das ist unser neuer Podcast.
Ich glaube, wir würden durch die Decke gehen. Leute wollen sich beschweren.
Oh,
wir beschweren uns für
euch. Ich lebe dafür, mich zu beschweren.
Also es kann ja nicht sein, dass die sagen, ja, nee, ist halt einfach so.
Also ich check schon auch irgendwie, dass man sagt, naja, aber irgendwo muss ja unser Müll gelagert
deswegen
und
aber
abgeliefert
weiter weg
werden.
Von
Irgendwer ist immer dann wahrscheinlich betroffen oder so. Ne?
Ja.
Und so sehen das übrigens viele andere Dorfbewohner, also zumindest die Alteingesessenen. Die sind tatsächlich überwiegend auf der Seite der Firma. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht biased sind, weil Frank ja auch einer der Alteingesessenen ist. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da so ein bisschen Sympathien mit reinspielen.
Ja,
ne?
Klar.
Und auch so diese, das Neue ist erstmal komisch. Mhm. Ah, die sind jetzt dazugekommen. Wir sind jetzt schon seit, weiß ich nicht, seit den 50ern hier. Also eine Frau sagt der Berliner Zeitung sogar, dass Leute im Dorf, die sich kritisch gegenüber der Firma äußern, gemieden werden.
Oh,
beim
wow.
Bäcker sind sie so. Mhm.
Hast du dich auch beschwert? Warst du auch Teil des Briefes? Hast du da auch unterschrieben?
Doch.
Wir haben keine Schrippen mehr. Sorry.
Aber hier sind doch...
Das sind für andere. Das ist schon besetzt. Ist reserviert.
Das ist krass, ne?
Ja.
Da kommt wieder diese so Dynamik. Also einfach eine Gruppendynamik. Ist jetzt nichts vielleicht so dorftypisches. Vielleicht schon, weiß ich nicht. Wo so Fronten dann so verhärten und die einen gegen die anderen. Und man
genau
ist so
ist es. Verhärten. Und dann kann man beide nicht mehr loslassen. Man weiß gar nicht mehr, worum es geht.
Genau. Und alle haben irgendwie recht. Also aus ihrer Perspektive, ne? Also die NeubürgerInnen nutzen trotzdem weiterhin alle Werkzeuge, die sie haben. Also sie gehen zum Beispiel zur Bürgerfragestunde des Gemeinderats. Aber auch da lassen sich die Differenzen zwischen ihnen und Frami nicht klären. Frank sagt, er tue alles, um die Belästigung so klein wie möglich zu halten. Und er tue alles für Transparenz. Aber das werde ja von den BürgerInnen gar nicht angenommen, sagt er dann. Also Gräben, die nicht zu überbrücken sind. Nur in einer Sache sind sich tatsächlich beide Parteien einig, eine direkte Zufahrtsstraße würde viele Probleme lösen.
Mhm.
Aber dazu sagt die Bürgermeisterin leider, das würde sich nicht lohnen. Also du merkst, irgendwie wirkt die Sache aussichtslos, ne?
Oh man.
Mhm. Aber dann wird ein Bürgerverein aus der Region auf die ganze Sache aufmerksam. Und der wurde erst vor kurzem gegründet. Und auch die Deutsche Umwelthilfe, eine NGO, die sich für Natur und Klima einsetzt, bekommt mit, dass es hier BürgerInnen gibt, die nicht so happy mit der Müllverwertungsanlage sind. Bislang geht es den AnwohnerInnen ja vor allem um die LKWs, aber die Deutsche Umwelthilfe findet nun noch etwas anderes heraus.
Oh.
Mhm. Sie erhält nämlich Hinweise, dass die Arbeit von Frami gar nicht so sauber sein soll, wie von der Firma behauptet. Und diesen Hinweisen geht sie jetzt auf die Spur.
Okay.
2008 machen sich Mitarbeiter von der Deutschen Umwelthilfe selbst mal ins Dorf auf und wollen den Tatort untersuchen. Also so Aaron Brockovich.
Ja, ich denke.
So stelle ich mir auch die Deutsche Umwelthilfe vor. So, die machen so.
Die haben auch mal Musik, auch wenn sie laufen.
Genau.
Irgendwohin weg,
und alles ist so ein bisschen in Sepia.
Ja,
und
absolut.
So.
Ja.
Und man sieht so, weißt du, so wie in der Wüste, so ein bisschen dieses komische, flimmerhafte und so.
Ja.
Und dann guckt man so ein bisschen, was ist hier los? Und also wir hatten auch früher, wenn so eine neue Firma irgendwie in den Ort reinkommt, bei uns ist mal so ein Labor hingezogen und da war so ein bisschen Wald so drumherum. Das sah richtig gruselig und auch irgendwie so ominös aus. Und ich habe mich immer gefragt, was ist was für ein Labor?
Aber auch, ich finde auch so, wenn ein Labor und so Wald drumherum,
oder?
So, was wollen die verstecken?
Ja eben, das ist so bösewichtmäßig.
Ja.
Also vielleicht könnt ihr uns ja auch mal gerne schreiben, wie das bei euch so war. Habt ihr auch so komische Machenschaften in eurem Dorf irgendwie erlebt oder irgendwas, was ein bisschen mysteriös oder ominös war. Das könnt ihr zum Beispiel auf Instagram machen, da heißen wir @cuffcrimes. Mhm. Und es gibt noch eine Menge anderen Content von uns und auch mal ein Like dalassen, finde ich. Das tut nichts.
Zwei
Likes.
Eins für dich, eins
für mich. Liken, entliken und dann nochmal liken.
Ja.
Das kann man zum Beispiel machen. Also, die Personen von der Umwelthilfe, die machen das so ähnlich wie ich damals mit diesem Labor. Die setzen ihren Detektivhut auf, fahren ins Dorf und machen erstmal heimlich Fotos vom Gelände. Außerdem fotografieren sie den Staub, den sie so am Straßenrand sehen. Und ein bisschen unterscheiden sich die Methoden von mir und der Umwelthilfe dann doch, ne? Die nehmen nämlich Luftproben, um die Staubemission zu messen. Durch diese Proben stellen sie fest, dass mehr Staub von der Anlage ausgeht, als eigentlich erlaubt wäre.
Mhm.
Dann schicken sie die Aufnahmen und die Ergebnisse an das Regierungspräsidium Leipzig. Also, du erinnerst dich, die Behörde, die für die Genehmigung von der Firma zuständig ist. Aber die antworten nur, die Anlage werde überwacht und das Material, das dort angeliefert werde, sei erdfeucht. Es könne also gar nicht stauben.
Ja, aber wir haben doch hier Beweise.
Ja, aber die sagen, nee, kann ja gar nicht. Kann ja gar nicht. Die Sachen, die da ankommen, die sind angefeuchtet, wie so Blumenerde, so angefeuchtete Blumenerde. Kann doch gar nicht stauben, was erzählt ihr? Also auf den Bildern von der Umwelthilfe wollen sie auch gar nichts erkennen. So. Und so ähnliche Antworten haben die NeubürgerInnen ja auch schon von den Behörden bekommen.
Mm-mm. Something's messy.
Something is up.
Ja.
Also es bleibt dabei. Obwohl das jetzt nicht mehr nur ein paar AnwohnerInnen sind, sagen die Behörden, hallo, es ist alles in Ordnung.
Was ich ganz schlimm finde, wenn sowas so richtig krass unfair ist, ja, und du kannst nichts dagegen tun, aber also diese NGO, diese ganzen Menschen, die sagen so, hey, da stimmt was nicht.
Stimmt nicht.
Hier, und dann sagen einfach Behörden, die man ja trusten muss.
Eigentlich schon.
Nee, stimmt schon alles.
Alles in Ordnung.
Guck da bitte nicht mehr weiter.
Och, jetzt nervt doch nicht.
Ja.
Oder? Klingt ein bisschen so. Also die haben nicht geschrieben, jetzt nervt nicht, aber die ganze Zeit darauf zu bestehen, dass alles in bester Ordnung ist, obwohl Leute was anderes sagen und bestimmte Proben auch was anderes
machen.
Finde ich ein bisschen komisch. Aber die Umwelthilfe bleibt hartnäckig und sie recherchieren weiter zu Frami und finden noch etwas heraus. Einige Deponien, zu denen der entgiftete Müll gebracht wird, lehnen die Lieferung ab.
Aha.
Mhm. Der Grund, der Müll habe zu hohe Metallwerte und Bleiwerte. Und es gibt weitere Kontrollen bei Deponien, die Müll von der Firma annehmen. Und dort wird auch festgestellt, dass Müll dort angenommen wurde, obwohl noch zu viel Gift in dem Müll ist. Es scheint also, als würde dieses Entgiftungsverfahren entweder nicht richtig funktionieren oder noch viel schlimmer. Was ist, wenn sie den Müll gar nicht wirklich behandeln?
Ja.
Und dann einfach Giftmüll auf ganz normalen Deponien gelagert werden, wo er gar nicht hin darf.
Ja.
Weißt du? Also, der Firmengründer Frank, der bekommt den Aufruhr natürlich auch mit und ziemlich sicher gibt es jetzt auch Gerede im Dorf. Aber er sieht das Ganze als eine riesige Verschwörung gegen sich.
Ja, das ist ein großes Missverständnis.
Ja, die Vorwürfe der Umwelthilfe seien erfunden. Und so sieht es auch ein Lokaljournalist. Der berichtet viel über diesen Fall und er schreibt von Umweltterroristen. Also die Umwelthilfe bezeichnet er so. Und von einem angeblichen Umweltskandal. Was ich aber wirklich spannend finde, auch der Rest des Dorfs, also die Alteingesessenen, stehen weiterhin hinter Franks und Mikes Firma. Was crazy ist, weil sie würden ja potenziell auch darunter leiden, ne, wenn das wirklich alles sich so bewahrheitet. Selbst der Obstbauer, der seine Plantagen neben dem Firmengelände hat, sagt, bei meinem Obst, da gab es noch nie Probleme oder Beanstandungen.
Ja, bei meiner Frau wächst zwar ein Fuß aus dem Kopf, oder?
Ja, und die hat eine dritte Brust, aber da haben die Kinder mehr Milch. Also verstehe ich jetzt ganz das Problem überhaupt nicht. In einem Artikel von besagten Journalisten sagt er sogar, wer Frami platt machen will, der sollte lieber wieder dorthin gehen, wo er hergekommen ist.
Wow.
Ein bisschen, ne?
Wow.
Das ist schon auch eine klare Ansage gegen die NeubürgerInnen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Eieiei. Also, ein anderer Bewohner sagt, er bekomme gar nichts mit von dem Lärm der LKWs und er sei froh über die Arbeitsplätze und über die Neubürger äußere er sich lieber nicht. Das finde ich schon krass. Das ist irgendwie, finde ich, immer ein bisschen gruselig, so wie man sich so schnell verschwören kann und andere zu einem Feindbild irgendwie machen kann, markieren kann.
Ja, wirklich. Aber das passiert ja ganz oft, dass dass Leute eigentlich nur ein Draht miteinander finden, wenn sie einen gemeinsamen Feind haben.
Ja, total.
Ja, also und Fußball, du musst die anderen hassen.
Ja.
Oder die Neuen sind nicht so gut wie die Alten.
Und ich denke,
dass sie dann, hey, guck mal, du bist auf der Seite von Giftmüllern.
Ja, also das sieht so aus, als ob sie schon Giftmüll da deponiert haben.
Ja, aber selbst wenn man es versucht. Aber trotzdem kann man doch einfach sagen, menschlich sagt man so, kann ich verstehen, dass 70 LKWs bei dir vom Fenster
an einem Tag
vorbeifahren. Kann ich verstehen.
70 LKWs, ich würde durchdrehen. Ich meine es wirklich ernst. Frami macht jedenfalls weiter wie bisher. Beziehungsweise sie erhöhen sogar die Müllmenge. Aber parallel geben Hannelore und die Nachbarn, der Bürgerverein und die Umwelthilfe nicht auf. Sie schicken ihre Ergebnisse und fragen natürlich an die zuständigen Behörden. Außerdem holt sich der Bürgerverein Hilfe von den Grünen, also von der Partei, im Landtag. Das Ganze wird jetzt also auch auf politischer Ebene diskutiert. Mhm. Und die Front der Entgiftungsskeptiker wird größer. Also eine NGO wie die Deutsche Umwelthilfe kann viele Sachen und eine Sache davon ist auf jeden Fall Pressearbeit. Das Thema bekommt jetzt also immer mehr Aufmerksamkeit von den Medien. Die ersten Beschwerdebriefe sind inzwischen schon 3 Jahre her, aber langsam wird der Druck auf die Firma größer. Und das Sächsische Landesamt für Umwelt veranlasst Ende 2008, die Staubemission in der Nähe der Firma zu messen, erstmal für 3 Monate. Die Ergebnisse des Landesamts für Umwelt sind schon nach 3 Monaten sehr auffällig. Mhm. Also verlängern sie die Messung auf 12 Monate und weiten das Testgebiet aus. Das Ergebnis über dem Dorf und dem angrenzenden Nachbarort liegt zu viel Blei, zu viel Cadmium, Arsen, Thallium und Nickel in der Luft. Das ist das gesamte Periodensystem.
Okay, du hast, ja, absolut. Ja.
Alles ist dabei. Im Januar 2009 veranlasst das Landesamt für Umwelt außerdem Bodenproben. Und auch da werden giftige Schwermetalle festgestellt.
Aber wie denn das? Das war doch alles...
Das war doch alles in bester Ordnung. Ich nenne dir mal eine Zahl. An einer Stelle am Boden, am Straßenrand, in der Nähe der Firma, wird ein 70-fach erhöhter Cadmiumwert gemessen. Das ist ein extrem giftiges Schwermetall und kommt zum Beispiel in Batterien vor.
Nein.
Also ist wirklich sehr, sehr gefährlich und auch besonders für Kinder gefährlich.
Oh mein Gott.
Die ja oft auf dem Boden spielen, ne?
Ja.
Und außerdem können Pflanzen wie Getreide oder auch Süßkirschen die Schwermetalle aufnehmen und so auch in unsere Nahrung gelangen. Also von wegen der Obstbauer, ne? Und die Schwermetalle können dazu auch noch ins Grundwasser und damit auch später in unser Trinkwasser gelangen. Weil diese Stoffe wirklich giftig sind, können sie schon in ganz kleinen Mengen zum Beispiel das menschliche Nervensystem angreifen oder zu anderen gesundheitlichen Schäden führen.
Boah, ich habe das Gefühl, ich habe das alles schon, nur weil wir darüber reden. Ne? Es ist, macht's
Haut
giftig.
Ja. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt um diese Bodenproben viel Streit. Denn nicht nur das Landesamt für Umwelt, sondern auch die Deutsche Umwelthilfe und Frami veranlassen Bodenproben. Und bei allen Tests kommen unterschiedliche Ergebnisse heraus. Frank und Mike sagen zum Beispiel, dass nirgendwo Grenzwerte überschritten werden. Klar. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert auf der anderen Seite, dass nicht an den richtigen Stellen gemessen wurde.
Hä?
Ich glaube, die sagen dann, Frank und Mike, ihr habt an der ungiftigsten Stelle gemessen, damit eure Werte halt ein bisschen beschönt sind, weißt du? Von nun an gibt es regelmäßig unangekündigte Kontrollen bei Frami, um zu überprüfen, ob alles konform abläuft. Und bei den Kontrollen sieht die zuständige Behörde dann genau das, was die BewohnerInnen und die Deutsche Umwelthilfe die ganze Zeit gesagt haben. An einem Tag werden zum Beispiel gleich 3 Lasterladungen mit angeblich entgiftetem Müll entdeckt, die noch zu viele Schwermetalle enthalten. Erst nach diesen Kontrollen fordern das Landesamt für Umwelt und die Landesdirektion Veränderungen von der Firma.
Nee, Schließung der Firma.
Ja.
Schließung. Hallo.
Aber klar, man muss auch ein bisschen versuchen, so beide Seiten zu sehen und so. Wenn das jetzt wirklich echt wäre, also wenn die wirklich das entgiften würden und so, man kann ja nicht eine Firma einfach direkt so platt machen. Das muss schon irgendwie seinen Gang haben und man muss es auch prüfen. So. Aber pass auf, die Veränderungen sind Planen- und Reifenwaschanlagen für die LKWs, damit sie den Dreck nicht mit nach draußen nehmen. Für das Unternehmen beginnt nun aber eine Art Abwärtsspirale. 2010 wird dem Unternehmen untersagt, eine bestimmte Art von Müll aus der Metallindustrie anzunehmen. Genau dieser Metallmüll ist aber super wichtig für ihr Geschäft. Ein Teil der Kundschaft fällt da also auch schon weg, ne? Aber das bekommen wiederum viele andere Kunden mit und springen auch deshalb ab. Sie wollen vermutlich nicht, dass sie auch irgendwie in Berichten über einen Müllskandal landen und fürchten wohl, ihren umweltfreundlichen Ruf zu verlieren. Und in dem Jahr kriegt Frami auch noch eine Anzeige vom Bürgerverein wegen Verdacht auf Scheinverwertung. Sie vermuten, das Unternehmen bearbeitet den Müll gar nicht und gibt ihn giftig einfach wieder ab. Oder vielleicht bearbeiten sie den Müll auch, aber das Verfahren funktioniert halt einfach nicht. Ja. Der eigentliche Wendepunkt kommt aber an einem Tag im März 2011. Heute ist vor Hannelores Haus in der Neubausiedlung mal wieder richtig was los. Allerdings fahren diesmal keine Laster vorbei, sondern Autos des sächsischen LKAs. Und zwar richtig, richtig viele. Heute findet nämlich eine bundesländerübergreifende Razzia statt. Insgesamt sind 60 Beamte im Einsatz. In Sachsen, also da, wo die Firma ansässig ist, aber auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Da sind die Standorte der anderen Deponien. Dabei werden die Firmenräume, die Wohnungen der beiden Geschäftsführer und einige Mülldeponien untersucht. Mhm. Jetzt denkst du vielleicht, hä, wie kommt es jetzt zu dieser riesengroßen Razzia? Das Landeskriminalamt, also das LKA, ermittelt wohl schon etwas länger.
Ja, und die haben auch immer ihre Hände irgendwo überall rein.
Und bei diesen Ermittlungen findet das LKA tatsächlich Hinweise darauf, dass die gefährlichen Abfälle nicht ausreichend entgiftet wurden. Durch diese Hinweise erlässt das Amtsgericht Leipzig dann einen Durchsuchungsbeschluss. Mhm. Frank und Mike wird jetzt vorgeworfen, dass sie von 2007 bis 2011 gefährliche Abfälle nicht entgiftet und außerdem noch falsch deklariert haben sollen. In diesem Zeitraum sollen von ihrem Dorf aus große Mengen von angeblich ungefährlichen Abfallstoffen in 8 unterschiedliche Deponien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gebracht worden sein. Dabei waren sie eigentlich gar nicht entgiftet und damit weiterhin gefährlicher Giftmüll. Ein Jahr nach der Razzia, Anfang 2012, da bin ich nach Berlin gezogen, ja, stellt Frami den Betrieb ein und meldet Insolvenz an. Und ein paar Monate später erhebt auch die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Frank und Mike wegen des unerlaubten Betreibens einer Anlage. Einen weiteren leitenden Angestellten klagen sie wegen Beihilfe an. Frank und Mike sehen sich aber als unschuldig. Mhm. Man könne ihnen nichts nachweisen. Frank sagt, renommierte Wissenschaftler hätten bestätigt, dass sein Verfahren funktioniert. Und nicht nur er, auch zum Beispiel der schon genannte Lokaljournalist ist sich weiterhin sicher, die Firma sei gezielt und bewusst platt gemacht worden. Er sagt dazu, klar, die haben kein Biobrot gebacken, aber irgendwer muss den Müll der Gesellschaft ja wegräumen und entsorgen.
Zitat?
Zitat. Mhm. Pass auf, 5 Jahre später kommt es dann am Landgericht Leipzig zum Prozess, also Ende 2017. Und obwohl anfangs 3 Männer angeklagt waren, Frank, Mike und ein leitender Angestellter, komischer Name,
ja,
sitzt am Ende nur noch Frank auf der Anklagebank. Gegen Mike und den Angestellten wurde das Verfahren, jetzt halte ich fest, gegen Geldauflagen in Höhe von 7.000 Euro und 10.000 Euro eingestellt.
What?
Das ist doch aus der Portokasse. Das ist so wenig Geld.
Das war ihre Strafe? Nee.
Ja, und so, nö, dann zahlt ihr das und dann wird das Verfahren
Nein.
eingestellt. Doch.
No.
Und auch Frank hätte,
no.
ohne Scheiß, pass auf, und auch Frank hätte gegen eine Zahlung von 20.000 Euro das Verfahren gegen sich einstellen können. Du ärgerst dich jetzt, pass auf, schnall dich an, Schatz. Aber Frank ist sich weiterhin sicher. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Also, auf in die Verhandlung. Frank darf am Anfang eine ausführliche Erklärung abgeben. Mit ausführlich meine ich Director's Cut ausführlich. 6 Stunden.
Uff. 6 Stunden einfach beballern, dann kannst
6
du einfach, dann
Stunden
sagen die alle, ist,
Freestyle.
Du hast recht, du hast recht. Ich würde aufgeben, ich würde sagen, es ist Torture. Aber die lügen und dann glauben sie ja irgendwann mal ihre echte Lüge und denken dann einfach, das stimmt.
Das stimmt, ja.
Aber das heißt, die müssen ja testen, ist es giftig oder nicht? Und ist es denn so, wie wenn ich jetzt mein Babys Temperatur messe?
Ja.
Du musst ja richtig rein.
Rektal ins ist es Popo. Am genauesten.
Genau.
Im Ohr ist es irgendwie ein bisschen weniger. Unter der Zunge ist eigentlich
gar nichts. Und
Würfeln.
Machen, Würfeln. Also machen sie dann einfach nur so an der Lippe und sagen, wir haben getestet, da, kein Fieber.
Vielleicht hat jemand einfach so Finger feucht gemacht und dann so hochgehalten und gesagt, oh,
nicht immer noch
nee,
nicht
Cadmium ist, glaube ich, okay.
Ja, sie haben es ja getestet und sind dann der Meinung, sie haben nichts falsch gemacht.
Pass auf, aber der hat Folien dabei in seinem 6-Stunden-Vortrag, die er mit einem Overhead-Projektor an die Wand wirft. Das musst du für die jüngeren Zuhörenden erklären, was ein Overhead-Projektor ist. Also das muss man sich vorstellen, 90er, 0er Jahre war das so fester Bestandteil, wahrscheinlich auch in jeder Schule weiterhin.
Absolut.
Dann schiebt man das so rein und dann klappt man das so auf, so ein Spiegel. Ich weiß nicht, wie das so physikalisch oder so funktioniert, aber irgendwie so ein Spiegel, Folie drauf und dann wird das dann auf einem großen, auf einer
die
weißen
Tafel
Wand
projiziert.
Ja. Genau.
It's magic.
Ich fand es früher wirklich cool. Ich war so, wow, das ist die Zukunft.
Ich glaube, auch wenn du ein Referat gemacht hast, kannst du 3 Minuten abziehen, weil du Schwierigkeiten damit hast.
Also erstmal belehrt er das Gericht. Das ist, glaube ich, schon mal, kommt immer gut an. Er habe gefährliche, aber keine giftigen Abfälle behandelt. Naja, aber die Staatsanwaltschaft sieht es anders. Frank habe Giftmüll unzureichend oder gar nicht behandelt und vor allem illegal entsorgt. Frank habe aus Gewinnsucht gehandelt und Gefahren für die Umwelt billigend in Kauf genommen. Im Verfahren kommt dann zum Beispiel ein Gutachter zu Wort, der berichtet, dass die Anlage mehr Müll geliefert bekommen hat, als sie hätte verarbeiten können.
Mhm.
Auch ehemalige Mitarbeiter berichten in dem Prozess als Zeugen, dass sie ankommenden Müll teilweise einfach direkt wieder auf den Container verladen und zur Deponie fahren gelassen hätten. Ja, und was ich jetzt richtig krass finde, die Mitarbeitenden oder ehemaligen Mitarbeitenden berichten auch, dass sie Totenköpfe und Gefahrenzeichen auf den Fässern einfach übersprühen sollten. Also während des Betriebs in den letzten 10 Jahren muss so eine Müllentgiftungsanlage natürlich auch Protokoll führen. Und das Gericht ist anfangs auch überzeugt, dass die Analysen und die Deklarationen des Mülls von der Firma teilweise manipuliert wurden. Also wenn dann so Proben genommen wurden, wurde halt einfach festgehalten, ungiftig, alles super, egal ob es dann wirklich so
lesen,
war.
Ich kann es nicht lesen, was giftig oder ich denke, das steht ungiftig.
Oh,
ich habe meine Brille nicht an. Ich glaub,
kannst du mir
ungiftig.
Mal, Holger, gibst du mir mal kurz deine Brille, deine Lesebrille? Naja, also wurde halt wahrscheinlich so durchgewunken. Und diese Dokumente sind auch immer von einem Mitarbeiter unterschrieben und zwar häufig von dem gleichen. Der sagt aber, er hat das nie unterschrieben. Und tatsächlich stellt das Gericht fest, dass dieselbe Unterschrift eingescannt und mehrfach eingefügt wurde.
Oh.
Nur eindeutige Beweise dieser Manipulation gibt es eben nicht.
Gibt es keine Videoaufnahme, wo ein Bösewicht zum Kopierer läuft?
Taps, taps, taps. Also allgemein ist von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft nach 10 Verhandlungstagen ärgerlicherweise, wie ich finde, nicht mehr so viel übrig. Es bleibt zum Beispiel offen, was das wirkliche Ausmaß war. Also wie viele Tonnen unbehandelt entsorgt wurden. Auch, weil viel Müll halt schon in den Deponien gelagert wird und es ziemlich teuer wäre, den wieder rauszuholen. Im Plädoyer spricht die Staatsanwaltschaft also nur noch von 11.000 Tonnen Müll, die illegal entsorgt wurden. Das Gericht will sich am Ende auf gar keine Zahl festlegen. Das Landgericht verurteilt Frank dann auch nur wegen vorsätzlichen, unerlaubten Betreibens einer Anlage. Es kann nämlich nicht nachgewiesen werden, dass ein wesentlicher Teil der gefährlichen Abfälle unbehandelt auf die Deponien gebracht wurde. Denn dieser Teil liegt mittlerweile unter der Erde und kann halt schlecht überprüft werden. Also insofern hat er sich,
wollen es nur nicht machen.
Aber ich glaube wirklich, der hat sich da einfach was ausgesucht, was wirklich schwer oder schwerer nachzuverfolgen ist. Was eigentlich crazy ist, ne? Und es ist auch herausfordernd, dass die Bodenproben so unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben. Ich habe es ja schon oben erzählt, die Tests der Deutschen Umwelthilfe zeigen richtig hohe Cadmiumwerte an. Die Tests des Landesamts für Umwelt zeigen aber keine erheblichen Überschreitungen. Und im Urteil werden dann auch nur die Bodenmessung des Umweltamts aufgeführt. Also das von der Deutschen Umwelthilfe fließt dann quasi gar nicht mit ein. Also am Ende wird Frank schuldig gesprochen wegen vorsätzlich unerlaubten Betreibens einer Anlage. Dazu zählen, er hat die zulässige Abfallmenge, also die Kapazität, überschritten. Er hat giftige Abfälle außerhalb der genehmigten Hallen gelagert. Und er hat Eigen- und Fremdkontrollen, die eigentlich vorgeschrieben wären, umgangen. Dafür kriegt Frank eine Geldstrafe von 8.100 Euro. Das sind weniger als die 20.000 Euro, mit denen er sich hätte freikaufen können. Also er muss dann noch die Verfahrenskosten tragen. Aber das Allerfrechste ist, für Frank ist es aber trotzdem eine Niederlage. Er wollte nämlich unbedingt einen Freispruch. Und jetzt nur mal so als kleines FYI, er ist in Revision gegangen, da hat aber der Bundesgerichtshof noch im selben Jahr 2018 gesagt, und hat es zurückgewiesen.
8.000 Euro?
8.100 Euro.
Das ist nichts.
Gar nichts.
Gar
nichts. Das geben nichts. Wirklich, also hä? Also das ist viel Geld, klar. So, aber nicht für das, was er gemacht hat.
Ja. Also allein, dass die Mitarbeiter gesagt haben, sie haben die Sachen gespraypainted, wo ein Totenkopf drauf ist. Also wo es eindeutig ist, Danger, Danger, ja. Gift,
dass
schlecht,
das denn
schlecht,
so egal
Blumen
ist.
Draus gemacht.
Ja. Aber auf der anderen Seite, was ich cool finde und hoffnungsvoll, auch wenn es vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis in dem Sinne hatte, dass Hannelore oder überhaupt Menschen sich zusammentun und sagen so, nee, Moment, das geht aber gar nicht. Mhm. So, das, und auch trotz dessen, dass Behörden immer wieder sagen, nö, das passt, sondern immer weitermachen. So. Also das gibt's halt auch, das ist, I guess, auch gut. Aber Framie. Uns interessiert natürlich auch sehr, was ihr über unsere heutige Geschichte denkt.
Wir
haben übertrieben.
Wir finden sie nur gut, wenn ihr auch auf unserer Seite seid.
Ja, genau. Frami, ihr braucht euch ja gar nicht zu melden, ja? Nee, also es interessiert uns sehr. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne eure Meinung auf Instagram.
Da heißen
wir
Cuff Crimes.
So ist es. Und wenn ihr schon mal da seid, folgt uns natürlich auch gerne oder meldet euch, wenn bei euch im Dorf oder in einer Kleinstadt, ich kriege manchmal Nachrichten aus Hamburg, Babe. I'm gonna hold your hand when I say this.
Hamburg.
Die freie Hansestadt Hamburg ist not ein Dorf. Ja. Okay. Also wenn bei euch irgendwie ein krasser Skandal passiert ist, den wir uns anschauen sollten, schickt uns da mal was rüber. Wenn ihr noch mehr True Crime hören möchtet, haben wir einen Tipp für euch. Tatortgeschichte, wahre Verbrechen aus der Vergangenheit. Zum Beispiel geht es um einen antiken Herrscher, der mitten auf der Hochzeit seiner Tochter ermordet wird. Oder einen großen Erfinder, der auf einem Atlantikdampfer plötzlich spurlos verschwindet. Für jede Folge graben die Hosts tief in alten Quellen, schlagen aber auch den Bogen ins Hier und Jetzt. Jede Episode ist wie ein historischer Krimi, nur dass alles wirklich passiert ist. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge in ARD Sounds. Cuff Crimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autor der Folge war Benjamin Markthaler. Redaktion Radio Bremen, Amelie Neumann. Redaktion Kugel und Niere, Lina Kempenich. Audioproduktion Joey Fleischhauer. Sounddesign Robert Sladecek.